Künstliche Kälte. Welchen Preis hat der Triumph der Technik über die Hitze? Dem Regen sei Dank, die Temperaturen sinken. Doch der Sommer ist nicht vorbei, die Rekordtemperaturen sind es vielleicht auch nicht. Klimaanlagen bleiben jedenfalls gefragt. Sich die Hitze vom Leibe zu halten, das versucht die Menschheit jedoch nicht erst seit diesem Sommer. Darüber und warum dieser Versuch Teil des Problems sein könnte, hat der Historiker und Autor Jan-Eike Dunkhase sich in einem Buch mit dem Titel Kühle neue Welt Gedanken gemacht. Guten Tag, Herr Dunkhase.
Hallo, Frau Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Herr Dunkhase, Untertitel Ihres Buchs: Eine Geschichte der Moderne. Warum lässt sich ausgerechnet per Kühltechnik die ganze Moderne erzählen?
Ja, ich denke tatsächlich, weil sich in der Kühltechnik, in der Geschichte der Kühltechnik einerseits Widersprüchlichkeiten, Aporien der modernen Entwicklung sehr gut beobachten lassen. Es hat einerseits etwas sehr Parabelhaftes und bringt einerseits durch diese wirkliche Besonderheit dieser Technologie auch etwas zum Ausdruck, was man vielleicht bei anderen Technologien so nicht beobachten kann.
Sie erzählen ja zu Beginn Ihres Buchs eine ganz kuriose Geschichte, wie nämlich der Philosoph Francis Bacon infolge eines selbstverschuldeten Kälteexperiments gestorben sein soll. Was hat denn diese 400 Jahre alte Geschichte mit der Hitzewelle dieses Sommers zu tun?
Ja, Sie hatten ja gerade auch gefragt, warum geht es um die Moderne? Da ist jetzt Francis Bacon natürlich ein geeigneter Kandidat, weil Francis Bacon gilt ja in vieler Hinsicht als ein Wegbereiter der Moderne in philosophischer Hinsicht. Er hat diesen berühmten Topos etwas verkürzt, normalerweise überliefert, Wissen ist Macht, ja geprägt. Das heißt, es entstand eigentlich ein ganz völlig neues Verständnis von Wissenschaft und Theorie. Eine Theorie, die eben der Praxis zu dienen hat. Ein anderer Zugang zur Natur. Wissenschaft sollte fortan vor allem der Beherrschung der Natur, noch negativer Ausdruck, der Unterwerfung der Natur dienen. Und in diesem Zusammenhang ist eben dieses Experiment von gewisser Bedeutung, auch im Sinne einer prägnanten Parabel. Also es wurde eben überliefert, dass Francis Bacon dabei gestorben sei, 1626 eben bei einer Kutschfahrt auf den spontanen Gedanken gekommen zu sein, ob man nicht auch Fleisch durch Schnee kühlen könnte, also dass man überhaupt Kühlkonservierung machen könnte. Er hat dann kurz entschlossen sich einen Huhn besorgt in der Umgebung und angeblich hätte er sich dann beim Ausnehmen und Stopfen des Huhns mit Schnee verkühlt und ist dann einige Tage später an einer Atemwegserkrankung gestorben.
Also der Mensch, der die Kälte beherrschen will und daran verreckt. Das ist der Schlüssel zur Geschichte der Kühlung?
Genau, genau. Das ist das Besondere an dieser Geschichte. Sie wurde viel tradiert und viele haben eben gesehen, dass es haben eben dem auch sozusagen gewisse Tragik zugeschrieben. Ein bis zum Ende um Wissensfortschritt bemüht wäre daran gestorben. Aber man kann es natürlich aus einer kritischen Perspektive auch moralisch beurteilen, wie Sie es gerade angedeutet hatten. Und es war auch tatsächlich, also die Geschichte ist in zweierlei Hinsicht interessant, weil einmal lenkt sie die Frage darauf, auf Bacons Verhältnis zur Kälte. Er hat tatsächlich auch nicht nur in diesem Moment, er hat auch in einem Buch, das zu dieser Zeit erschienen ist, eben explizit gefordert, man müsste lernen, auch Kälte zu erzeugen. Das wäre sozusagen neben der Wärme, die dem Menschen ja seit langem dient, das zweite wichtige Instrument zur Naturbeherrschung. Und er hat auch in seiner berühmten Utopie Neuatlantis, die dann posthum erschienen ist, eben auch, da kommen eben auch schon unterirdische Höhlen vor, die eben der Konservierung und Abkühlung dienen, gleichzeitig auch so etwas wie Kühltürme, die dann klimatisierte Räume schaffen. Also da hat man tatsächlich auch schon, obwohl es damals eigentlich das natürlich in gewisser Weise schon gab, hat man da auch schon die Utopie einer künstlichen Kälte vorweggenommen.
Aber die Geschichte der Kühltechnik beginnt doch nicht erst vor 400 Jahren, sondern ist ein bisschen älter, oder?
Ich würde es eher umgekehrt sagen, die Geschichte der modernen Kühltechnik, dass man wirklich künstlich Kälte erzeugt mit Maschinen, beginnt erst 300 Jahre nach Francis Bacon. Aber dass Menschen natürlich sich mittels Eis oder architektonischer Vorrichtungen oder auch dem Fächer Kühlung verschafft haben, das ist natürlich viel älter. Ne? Das ist klar, ja.
Was könnten Sie denn so als Beispiele nennen? Viele werden das heute vermutlich schon entweder vergessen, verdrängt oder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben, was es mal so an Techniken gab.
Ja, also ganz klassisch hat man eben einerseits sich natürlich durch Eis und Schnee Kühlung verschafft, indem man Eis gelagert hat. Das ist immer das Problem natürlich gewesen, weil gerade da, wo man natürlich Eis benötigt hat, wo es warm war, war das nicht leicht verfügbar. Deswegen gab es einige interessante Regionen natürlich. Also nicht umsonst kommt das Eis aus Süditalien, wo man eben Neapel, Messina, Catania, man denkt natürlich immer an die Vulkane, die feuerspeiende Berge, aber sie waren natürlich auch in dieser Region die höchsten Punkte, wo auch sehr lange im Jahr Schnee lag. Das heißt, man konnte von da relativ schnell sich Schnee herunterschaffen, um dann eben auch das tatsächlich in den Wein zu schütten. Das waren eigentlich die archaischen Kühlmethoden mit Eis. Man hat Schnee einfach in Getränke getan. Und auf der anderen Seite gab es natürlich, also neben erstarrtem Wasser, ist bewegte Luft das klassische Kühlmittel. Also der Fächer als uraltes Modell, die Palmwedel, sowas gab es schon bei den alten Ägyptern. Und das lässt sich also auf diese von Menschenkraft erzeugte Kühle, das lässt sich eigentlich bis ins 20. Jahrhundert verfolgen. Ich habe auch so ein Kapitel über die Metamorphosen des Fächers, wo es auch stark um die indischen Panka-Deckenfächer geht, also tatsächlich indische Menschen auf der Veranda der Häuser der Kolonialherren gesessen haben und den ganzen Tag in 12-Stunden-Schichten eben riesige Deckenfächer mit Füßen und Händen bedient haben, um eben dem Kolonialherrn in dem Innern des Hauses Kühle zu verschaffen beim Schlafen und beim Arbeiten.
Sie haben nun die Pankas beschrieben, diese riesigen Deckenfächer in Indien. Das heißt also Kühlung erstens eine Angelegenheit von Luxus, aber zweitens auch eine Geschichte der Ausbeutung.
Natürlich, genau, natürlich. Also die feine Dame, die sich Luft zufächelt, die macht das noch selber, aber wenn man das im großen Stil eben zur Raumkühlung und nicht nur zur Gesichtskühlung eben betreiben will, dann ist Menschenkraft vonnöten. Interessanterweise sind auch die ersten Ventilatoren im 18. Jahrhundert, die wurden auch erfunden in einem kolonialen Kontext, also für die englische Kriegs- und Handelsmarine, also die wurden also auf, hat ein englischer Pastor, Stephen Hales war der Name, hat das erfunden, um eben gerade auf Sklavenschiffen, aber auch auf Kriegsschiffen unter Deck eben für bessere Verhältnisse zu sorgen. Und das waren dann auch so riesige Vorrichtungen, so eine Art Blasebalg mit so Klappen, ganz interessantes Konstrukt. Und da war eben auch die Muskelkraft von zwei starken, konstant arbeitenden Männern vonnöten. Ne? Und das wurde dann später auch in London in Gefängnissen noch versucht anzuwenden, aber man hat zu dieser Zeit, es war die Zeit der Aufklärung, eben auch gemerkt, dass man das den Menschen nicht antun kann, diese unglaublich harte und monotone Arbeit, zumal ja die Menschen, die diese Ventilatoren bedient haben, selber davon ja auch wenig von der Kühlung dann mitbekommen haben.
Nochmal zurück zum Luxusgut Kühlung. Wann wurde das denn dann zum Massengut oder zur Massenware?
Ja, zur Massenware wurde es im Anfang des 19. Jahrhunderts tatsächlich in Amerika. Also wir kennen ja auch jetzt hier in Berlin zum Beispiel, in Potsdam gibt es ja auch so ein berühmtes Eishaus. Also man kennt an den Höfen auch der europäischen Fürsten, war eben seit der Renaissance war das durchaus verbreitet, auch Eis als Teil des Tafelluxus zu verwenden. Also einerseits eben zur Herstellung, dann später zum Speiseeis, aber eben auch zur Tischdekoration oder zur Kühlung von Getränken eben, aber dass daraus richtig ein veritabler Eishandel im ganz großen Stil geworden ist, das geschah erst Anfang des 19. Jahrhunderts in Neuengland, in Massachusetts vor allem. Und auch da war tatsächlich von vornherein der Export, also der globale Handel, eine wesentlich treibende Kraft dieser Branche. Frederick Tudor, der erste sogenannte Eiskönig, der eben auf die Idee gekommen ist, einen See im Winter einfach abzuernten. Der hat tatsächlich sein großes Geld damit verdient, dass er 1833 begonnen hat, tonnenweise Eis nach Indien, also nach Kalkutta, zu transportieren. Dadurch entstand eigentlich erst dieser große Eishandel. Und das ist auch der ökonomische Erfolg des Natureiskonsums in Amerika, hat dann auch die Entwicklung der ersten Kältemaschinen, die um 1850, kann man grob sagen, entstanden, wesentlich beflügelt.
Wer hatte die Idee dazu?
Das kann man tatsächlich auf keine einzelne Person zurückführen. Das ist immer ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber das lag sozusagen in der Luft. Es gab sowohl in England als auch in Amerika als auch in Frankreich verschiedene Ingenieure, Tüftler, die eben solche Maschinen entwickelt hatten mit unterschiedlichen Methoden. Da kann man jetzt keine einzelne Figur, kann man da jetzt tatsächlich nicht herausgreifen. Das ist so eine Handvoll von Ingenieuren und Erfindern gewesen.
Warum war das so erfolgversprechend? Also warum war die Kältetechnik, die maschinelle Kältetechnik in großem Maßstab nötig geworden?
Weil man natürlich konnte nicht jeder, konnte man auch nicht überall über Natureis zu jeder Jahreszeit verfügen. Und es war immer aufwendig, natürlich das auch abzubauen, zu lagern. Und wenn man eben sieht, was man mit Eis alles machen kann, dass die Leute das wollen, dann ist natürlich der Gedanke naheliegend, sowas auch künstlich herzustellen.
Wozu wurden die Kältemaschinen oder Kältevorrichtungen denn dann zum Beispiel in den USA benötigt? Also ganz konkret.
Also es ging tatsächlich damit los, dass man das zur Getränkekühlung verwendet hat.
Schon also Eiswürfel im Whisky oder wie?
Genau. Und das hat insofern auch eine besondere Relevanz in Amerika, weil in Amerika hat man von vornherein ja viel mehr Spirituosen konsumiert als jetzt in Europa. Da waren eben eher organische Alkoholiker wie Wein und Bier. Und aber eben der Branntwein, das weiß jeder, der Name brennt in der Kehle. Und man kann natürlich mehr und es angenehmer genießen, wenn man Eis dazu tut. Ja. Aber auch selbst Eis im Wasser galt als Luxus in Amerika. Man kennt das heute noch, in amerikanischen Restaurants kriegt man immer Eis im riesigen Becher oder ein Glas voll Eiswürfeln, wo man sich auch fragt, warum soll ich jetzt eigentlich vor der Nahrungsaufnahme noch meinen Magen herunterkühlen? Und das ist tatsächlich dieser Luxusgedanke dahinter. Es ist ein relativ einfacher Luxus, der eben schnell den Massen zu besorgen ist, aber das ist, denke ich, eine treibende Kraft. Auch das Eis war frühzeitig, auch die Erfrischung frühzeitig ein Teil des American Way of Life. Es hat zum Teil natürlich auch klimatische Gründe, weil es in Amerika alles in allem schon wärmer war als jetzt in Mittel- und Nordwesteuropa, aber es lässt sich bei weitem nicht darauf allein zurückführen. Es ist tatsächlich ein kulturelles Moment.
Ich hätte jetzt aber vor allem auf Fleisch, andere Lebensmittel, Agrarprodukte
getippt. Natürlich. Was ich jetzt erzählt hatte, da geht es sozusagen um die Anfänge des Natureiskonsums. Was wurde man damit gemacht? Aber die ersten Kältemaschinen kamen tatsächlich in zwei Branchen vor allem zum Einsatz. Und einmal in der Fleischindustrie, das war in Amerika, und in Deutschland, Europa vor allem in der Bierindustrie. Das kann ich vielleicht kurz ausführen. Das hat auch ganz stark mit der Westexpansion der Vereinigten Staaten zu tun, the New Frontier. Man hatte auf einmal riesige Viehherden, die noch teilweise von den Spaniern in Mexiko eben gezüchtet wurden, und riesige Räume, riesige Viehherden, und dann kamen die berühmten legendären Cowboys ins Spiel, die ja eigentlich nichts anderes gemacht haben, als Kühe, Rinder in Schlachthöfe getrieben haben, beziehungsweise in Verladestationen. Es entstand dieses System eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht so romantisch, wie wir vielleicht früher gedacht haben. Und dann entstand in Mitte des 19. Jahrhunderts in Chicago das große Zentrum der Fleischindustrie, riesige zentrale Schlachthöfe. Aber dann hatte man eben das Problem, dass man eigentlich viel mehr Fleisch erzeugt, als Abnehmer in der Umgebung da waren. Und um kühles Fleisch an die Ostküste, wo die meisten Konsumenten lebten, zu transportieren, ist man eben auf die Idee verfallen, Kühlwaggons, also Kühlwagen der Eisenbahn, mit Eis zu füllen. Und das hat sich aber auch dann mehr nicht ganz so praktikabel erwiesen, wie dann eben später, dass man die Waggons eben von vornherein mit Kältemaschinen ausgestattet hat. Also die Zwischenstation ist immer, dass man kein Natureis genommen hat, sondern Kunsteis hergestellt in Fabriken und das dann da reingelegt hat. Aber man konnte dann eben auch, wie es heute eben gemacht wird, direkt mit Kältemaschinen arbeiten. Also erst haben die meisten Kältemaschinen Eis einfach hergestellt. Und aber dann irgendwann eben konnte man auch direkt kühle Luft
herstellen. Das ist ja industrielle Nutzung. Wann wurde denn der Kühlschrank dann Teil von Privathaushalten?
Also der Kühlschrank, der elektrische Kühlschrank, wie wir ihn kennen, der kam erst in den 1920er Jahren. Ja, es kam der erst auf, aber es gibt eben als Zwischenstation, kann man sagen, den Eisschrank. Also wir benutzen oft synonym Eisschrank und Kühlschrank. Das ist aber eigentlich nicht dasselbe. Also der Eisschrank ist einfach eine isolierte Holzkiste oder mit Zink oder Metall, wo Eis reingelegt wird. Das gab es ja auch in Deutschland zum Teil noch bis in die 50er Jahre, eher in gehobeneren Haushalten. Der Kühlschrank selber, der hat natürlich auch die Elektrifizierung vorausgesetzt. Und erst der Elektromotor hat das überhaupt erst ermöglicht, im kleinen Haushaltsrahmen sowas überhaupt aufzustellen. Ja.
Hat sich denn dann die Klimaanlage, die Luft gekühlt hat, die Luft bis heute kühlt, manchmal bis in Eiseskälte hinein, hat diese Klimaanlage sich denn parallel zum Kühlschrank durchgesetzt oder kam das früher, später?
Das kam tatsächlich später. Also mit so einer, kann man vielleicht so grob sagen, mit einem halben Jahrhundert Verzögerung. Also wenn ich jetzt gemeint habe, die ersten Kältemaschinen kamen 1850 auf. Anfang, also um 1902 ist so eigentlich das Datum, wo man sagen würde, da ist die erste Klimaanlage in Betrieb genommen worden, was man, die erste Vorform einer Klimaanlage. Und tatsächlich war also in New York in einer Druckerei, man hat vor allem zuerst, das nannte man Process Cooling, ging es eigentlich erst tatsächlich um die Produktion von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien. Die Klimaanlage geht ja über die Kältetechnik insofern noch hinaus, dass sie eben, deswegen sagt man auch Kälte- und Klimatechnik, weil sie ja nicht nur für die Temperatur regulieren kann, sondern auch die Luftfeuchtigkeit, was ja bei einer normalen Kältemaschine nicht der Fall ist. Ja. Und aber es baut natürlich auf der klassischen Kältemaschine auf. Und das kam erst, also die ersten Klimaanlagen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass der Präsident Franklin D. Roosevelt sehr viel zur Verbreitung des Kühlschranks beigetragen habe, aber nicht zum Airconditioning.
Genau.
Warum nicht? Das ist ja kurios.
Ja, es hat bei vielen Menschen auch so eine Art fast instinktive Abneigung gegen Klimaanlagen gegeben.
Ja, die Deutschen sind bekannt dafür.
Ja, aber vielleicht auch mit ganz guten Gründen, ja, wie wir vielleicht noch sehen werden. Aber tatsächlich ist es bei Roosevelt interessant, also warum er speziell die Klimaanlage abgelehnt hat, weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ganz klar so überliefert. Er hat das explizit auch untersagt, dass es in seiner Gegenwart betrieben wird, während er eben, und das ist aber eigentlich das Interessantere an Roosevelt, dass er wirklich eigentlich der Mann wahrscheinlich in der Geschichte war, der am meisten für die Durchsetzung des Kühlschranks getan hat im Rahmen seines Reformprogramms des New Deal. Ja.
Also ein politisches Projekt stand dahinter.
Genau. Es ist natürlich ein Teil der Elektrifizierungskampagne gewesen. Man muss sich das so vorstellen, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz eigentlich der amerikanischen Bevölkerung hatte, als Roosevelt an die Macht kam, einen Stromanschluss. Und ihm ging es eben darum, dieses riesige Konjunkturprogramm, dass man auch die kleinen Leute auf dem Land ans Stromnetz anschnitt, die riesigen Staudämme, die er gebaut hat, den Tennessee Valley Authority. Und da war der Kühlschrank, den hat er relativ frühzeitig zu einem Symbol der Modernisierung erkoren. Und es wurden wirklich den Leuten, also wurden auch Kredite gegeben, um sich Kühlschränke kaufen zu können. Also das, was er im Prinzip eine gelenkte Marktwirtschaft, kann man sagen. Also das hat ja einen sehr stark dirigistischen Impuls plötzlich bekommen, die amerikanische Politik. Erst die hat eigentlich die Durchsetzung des Kühlschranks ermöglicht. Der Laissez-faire-Liberalismus in den 20er Jahren, der dann eben brachial gescheitert ist in der Weltwirtschaftskrise, der allein hat dem Kühlschrank eben nicht zum Durchbruch verholfen. Das ist auch interessant, dass sozusagen auch politischer Wille da war. Also das ist sowieso ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Geschichte, dass es nicht irgendwie so ein quasi natürlicher Prozess ist. Es bestand der Bedarf, Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, sondern es waren auch immer konkrete Entscheidungen und Willensentscheidungen von einzelnen Personen immer im Spiel. Ja.
FDR hat eben mit seinem großen Programm ja auch, das war eine Reaktion auf diese große Wirtschaftskrise in den USA. Ja?
Ja. Obwohl eben schon 1918 die ersten Kühlschränke schon serienmäßig hergestellt wurden, aber das ging eben über einen relativ kleinen Prozentsatz gar nicht hinaus. Also von wohlhabenden Leuten mit Stromanschluss. Aber selbst von Menschen mit Stromanschluss, die hatten eigentlich bis Ende der 20er Jahre zum großen Teil noch keinen Kühlschrank. Ja.
Herr Dunkhase, der Kernbegriff Ihres Buchs, das ist Dialektik der Abkühlung. Können Sie eigentlich mal mit einfachen Worten erklären, was sich dahinter verbirgt, was Sie meinen?
Ja, das ist natürlich eine ausdrückliche Anspielung auf die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer, Adorno, bei denen ja tatsächlich die Aufklärung eigentlich eher eine Metapher ist. Hier ist natürlich das Interessante bei der Dialektik der Abkühlung, wie ich es nenne. Mein Ziel ist es in gewissermaßen, die Dialektik von der Aufklärung von Horkheimer und Adorno zu bekräftigen durch den Aufweis der Dialektik der Abkühlung, weil eben hier der Fall ist, je mehr eben künstlich gekühlt wird, desto wärmer wird es im Endeffekt auf der Erde. Also wir haben hier diese interessante Technologie, die neben dem, was sie erzeugen will, der Kälte eben auch das erzeugt, was sie bekämpft, nämlich die Wärme.
Ja, also Kühltechnik befördert die Klimakrise.
Genau, wie eben bei Horkheimer, Adorno die Aufklärung, der Fortschritt eben gleichzeitig auch zur Barbarei wieder beiträgt. Ja, also das ist so ein bisschen der. Aber das Faszinierende an dieser Technologie ist eben, man kann natürlich, klar, Sie haben die Klimakrise jetzt genannt, die Klimaanlagen sind tatsächlich inzwischen, also die Klimaanlage, die Kälteindustrie insgesamt trägt vielleicht etwa 10% zur Erderwärmung bei. Das ist jetzt erstmal gar nicht so viel, kann man sagen. Aber das Interessante ist eben, dass ihr explizit damit antritt, für Kühlung zu sorgen. Und das ist eben das was ich faszinierend finde. Also es wäre jetzt ein Missverständnis zu sagen, die Klimaanlagen sind die großen Erderwärmer per se. Aber es ist eben deswegen interessant, weil sie ja gerade für Kühlung sorgen wollen und dabei Erhitzung erzeugen. Und das erzähle ich eben als Parabel der, wenn man so will, der Pathogenese der modernen Welt. Ja.
Gerade infolge dieses sehr heißen Sommers mit diesen Rekordtemperaturen wird ja nun in Deutschland auch als Mittel der Anpassung an die Folgen von Klimawandel und Erderwärmung zum Beispiel die Kühltechnik gepriesen. Natürlich auch anderes. Aber das wäre dann der Holzweg, wenn ich Ihnen folge.
Das wäre also im Prinzip natürlich der Holzweg. Man muss natürlich bedenken, so wie die Lage jetzt ist, kann man jetzt nicht einfach sagen, wir schalten jetzt die Kältemaschinen ab und ich gebe jetzt in meinem Buch auch keine Verhaltenslehren, ab wie viel Grad man die Klimaanlage anschalten soll oder nicht. Aber man muss eben immer bedenken, dass die Klimaanlage eigentlich tatsächlich eine sehr egoistische Maschine ist. Sie schafft einem selber individuelle Linderung, verschärft aber das allgemeine Problem. Und das ist eben natürlich ein sehr allgemeines Phänomen unserer modernen Zivilisation, die aber hier, dass eben in diesem Fall hier besonders deutlich wird. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende an dieser Geschichte.
Inzwischen erleben wir ja auch oder sind eingetreten in ein neues Kapitel der Geschichte der Kühltechnik und der Moderne, nämlich die Kühlung von Rechenzentren für KI-Anwendungen. Ist das dann sozusagen die neue Eskalationsstufe der Dialektik der Abkühlung?
Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Wir haben jetzt eben die Dialektik einer doppelten Künstlichkeit. Also künstliche Intelligenz braucht künstliche Kälte. Und dann muss man sich natürlich fragen, ist dann diese Intelligenz wirklich so intelligent aus unserer Perspektive heraus? Ja? Wenn wir eben sehen, dass wir geben immer mehr unseren eigenen Verstand ab, lassen Maschinen für uns denken, die aber gleichzeitig die Erderwärmung vorantreiben. Das ist natürlich eine extreme Entwicklung, die einem doch zu denken geben sollte und sie eben vielleicht doch auch von der Idee her dafür führen sollte, dass man sich mehr des eigenen Verstandes wieder bedient. Ja.
Herr Dunkhase, was folgt denn für Sie aus dieser Geschichte? Müssen wir unser Verhältnis zur künstlichen Kälte grundsätzlich überdenken oder ist das ein Zug, der schon abgefahren ist?
Ich denke schon. Ja, wie gesagt, also zum Sturm auf die Kältemaschinen ist es zu spät. Man wird sie nicht einfach abschaffen können, weil sie haben ja in vieler Hinsicht natürlich auch sehr beeindruckende Dinge auf der Welt möglich gemacht, also auch im medizinischen Bereich und so weiter. Aber es geht eben darum, wie kann man Technologie zähmen? Das ist immer ein großes Problem gewesen. Und das hängt natürlich mit Grundfragen unserer Gesellschaft zusammen, die jetzt auch über die künstliche Kälte hinausgehen, dass man eben Ökonomie und Ökologie in eine neue Verbindung bringt. Es geht eigentlich darum, Ökonomie und Ökologie zusammenzudenken, aber wahrscheinlich eben nicht im Sinne eines grünen Wachstums, weil das eigentlich ein Widerspruch in sich ist.
Vielen Dank, Herr Dunkhase. Wie die künstliche Kälte zu einer scheinbar unverzichtbaren Voraussetzung des modernen Lebens wurde und diese nun in Frage stellt, darum ging es im Gespräch mit dem Historiker Jan-Eike Dunkhase. Sein Buch zum Thema heißt Kühle neue Welt, eine Geschichte der Moderne. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.